So, Halleluja, seid willkommen zur Fortsetzung unseres kleinen Seminars über die Furcht des Herrn. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt. So, heute Morgen schauen wir uns an die Segnungen der Furcht des Herrn. Die Bibel hat eine Menge darüber zu sagen, welche Segnungen wir erlangen, wenn wir das zu unserem Ziel machen, wenn das unser Lebensstil wird. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen. Lass uns einmal beginnen mit ein paar Schriftstellen. Psalm 19, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist rein und bleibt ewig. Das, was wir jetzt lernen, wird unser Lebensstil. Und das werden wir noch in 10.000 Jahren tun. In dieser Gesinnung werden wir in 10.000, in 20.000, in einer Ewigkeit, in zwei Ewigkeiten, bis in alle Zeit, werden wir in dieser Gesinnung bleiben. Und ich werde natürlich viel, viel ausgereifter und tiefer sein, als ich jetzt ist. Aber immerhin, stell dir mal vor, es ist nicht eine Sache für Jahrzehnte, das ist für alle Ewigkeit. So, das lohnt sich, wirklich da einen Schwerpunkt zu setzen. Wie viele Dinge haben wir, wo wir investieren und das gilt nur für ein paar Jahre oder für ein paar Jahrzehnte. Das ist das Allerwichtigste. Sie bleibt ewig. Die Verordnungen des Herrn sind wahrhaft allesamt gerecht. Sie sind begehrenswerter als Gold. Übrigens achte hier auf den Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn und die Verordnungen oder Gebote Gottes. Wir werden später noch darauf zurückkommen. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Auch dein Knecht wird durch sie erleuchtet. Und wer sie beobachtet, dem wird reicher Lohn. Reicher Lohn. Halleluja. Das ist Psalm 19 gewesen. Psalm 19 von Vers 10 bis Vers 12. So, Gott verspricht uns Lohn. Er ist ein Belohner derer, die ihn suchen. Wiewohl es sowieso richtig ist und notwendig ist, Gott zu fürchten und seine Gebote zu achten und sich daran zu halten, wenn wir das tun, wir bekommen Lohn. Das ist unwahrscheinlich. Ja? Du kannst mal zur Polizei gehen und dich melden und sagen, in den letzten 5 Jahren hast du keine Gebote im Verkehrswesen übertreten. Wo ist meine Belohnung? Wir sagen, schön, dass Sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten, aber Belohnung gibt es dafür nicht. Gibt nur Strafe, wenn du es nicht tust. Ja? Aber bei Gott gibt es Belohnung für die richtigen Dinge. Was für ein Vorrecht. Und jetzt die Schriftstelle, die gestern Matthias schon vorgelesen hat, 1. Timotheus 4, 8. Die leibliche Übung ist zu wenigem Nütze. Das habe ich früher immer exegetisch nicht tief aufgeforscht und habe daraus gemacht, die ist zu gar nichts nütze, aber inzwischen gehe ich regelmäßig ins Fitnessstudio und tue was für meine körperliche Tüchtigkeit und Gesundheit, weil es heißt hier, die ist zu wenigem nütze, zu einigem doch. Immer schön exegetisch sauber bleiben. Die Gottseligkeit aber ist zu allen Dingen nütze, indem sie die Verheißung des Lebens hat, des jetzigen und des zukünftigen. Hier haben wir im Griechischen dieses Wort Eusebia, ist ein anderes Wort, als was wir gestern hatten. Aber es bedeutet auch Gottesfurcht oder ehrfurchtsvolles Verhalten, die gegenüber Gott ausgelebte praktische Frömmigkeit, die Verehrung und Respekt gegenüber Gott. Das ist die Definition von diesem Wort Eusebia, was hier benutzt wird. So, es gibt Verheißungen, es gibt Lohn. Wollen wir uns einige von diesen Dingen anschauen. Psalm 34, ab Vers 10. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben, die ihn fürchten. Wie viele Gemeinden kennst du in unserem Land, die von sich sagen können, wir haben keinen Mangel? Und ich rede nicht jetzt von Finanzen oder Gebäude oder solchen Dingen, sondern kein Mangel an Mitarbeitern, kein Mangel an hingegebenen Leuten, kein Mangel an Erweisungen des Geistes, Manifestationen des Heiligen Geistes, Geistesgaben, die Fähigkeit, ein kraftvolles Zeugnis in der Stadt zu sein für Jesus. Wie viele Gemeinden kennen wir, die das von sich sagen können? Wir haben keinen Mangel, ich kenne keine einzige. Und der Schlüssel für geistlichen Reichtum, geistlichen Überfluss ist die Furcht des Herrn. Junglöwen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Kommt, ihr Söhne, hört mir zu. Die Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer ist der Mann, der Lust hat zum Leben, der seine Tage liebt, um Gutes zu sehen? Achtet drauf, Vers 13 ist eine Frage, am Ende ist ein Fragezeichen. Vor langer Zeit habe ich mir gesagt, diese Frage darf nicht unbeantwortet bleiben. Deswegen habe ich meine Bibel etwas revidiert und hinter dieser Frage steht ich. Wer liebt seine Tage, um Gutes zu sehen? Ich. Und das habe ich in die Bibel geschrieben. So, manchmal ist es erlaubt, ein bisschen den Text zu erweitern. Ja, aber immer schön im Kontext bleiben. Bewahre deine Zunge vor Bösem, deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. So, die Frucht des Herrn hat eine Auswirkung auf unser Leben. Gute Tage werden wir haben. Wir werden keinen Mangel haben. Auch in praktischen Dingen. Ja. Gott weiß, was wir brauchen. Und er ist großzügig. Was für eine herrliche Kombination. Er weiß nicht nur, was wir brauchen, sagt er, nee, das brauchst du nicht wirklich, das brauchst du auch nicht. Wasser und Brot reicht aus. Das ist nicht die Gesinnung Gottes. Er liebt es zu schenken. Wie heißt es an einer Stelle? Es wird mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Es ist Gott eine Freude, uns zu beschenken, uns Gutes zu tun, uns zu segnen. Ich sage, ja, aber die Freude drückt da wenig aus bei mir. Ich wünschte, er würde ein bisschen mehr schenken. Nun, das Problem liegt nie bei ihm, es liegt immer bei uns. Wachse in der Furcht des Herrn und du wirst sehen, wie du diesen großzügigen, gerne gebenden Gott tiefer kennenlernst und wie er dich beschenkt und segnet in allen möglichen Dingen, auch in Dingen, die du nicht mal traust, dich zu beten, aber einfach denkst, oh, das wäre doch schön und daran würde ich mich freuen. Gott hat keine Probleme damit, solange unser Herz an ihm hängt und nicht an den Dingen, an deinem Auto oder deinem Motorrad oder deiner Wohnung oder irgendwelchem anderen Krimskrams. Unser Herz muss an ihm hängen. Aber er weiß, wir leben in dieser Welt und er hat keine Probleme damit, uns auch zu beschenken mit Dingen, die wir in der Ewigkeit nicht mehr brauchen werden. Gott ist nicht eng, Gott ist nicht ein Spaßverderber. Er gibt gerne Gutes. Halleluja. Halleluja. Lass uns einmal gehen zu Psalm 112. Der ganze Psalm ist ein Loblied auf die Furcht des Herrn. Und ich glaube, das ist auch ein prophetischer Psalm, der beschreibt einfach, wie die Gemeinde sein wird in den Tagen, bevor Jesus wiederkommt. Halleluja. Glücklich der Mann, der den Herrn fürchtet. Furcht des Herrn macht glücklich. Halleluja. Der große Freude an seinen Geboten hat. Wieder der Zusammenhang zwischen Furcht des Herrn und den Geboten Gottes. Es gibt heute verwirrte Christen, die haben eine Überdosis von falscher Gnadenlehre bekommen, sagen, Gebote, das ist Altes Testament. Sie kennen ihre Bibel nicht. Sie kennen mehr die falschen Gnadenprediger als das wirkliche Wort Gottes. Und sie sind völlig verwirrt. Und wenn sie das Wort Gebote hören, dann geht die Jalousie bei ihnen runter. Aber Gebote sind extrem wichtig, sind ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und wie wir mit Geboten umgehen, zeigt, wie wir Gott wirklich sehen und schätzen. So, Furcht des Herrn und Gebote gehört zusammen. Später kommen wir noch einmal darauf zurück. Seine Nachkommenschaft wird mächtig sein im Land. Das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet werden. Es gibt noch andere Schriftstellen, die davon handeln, dass die Furcht des Herrn sogar Auswirkungen hat auf deine Nachkommen. Sogar deine Nachkommen werden gesegnet sein, wenn du dich hingibst zu diesem Lebensstil der Furcht des Herrn. Ich bin Gott so dankbar. Wir haben drei erwachsene Kinder und alle drei lieben Jesus. Und alle drei waren erfüllt mit dem Heiligen Geist, bevor sie in die Schule gingen. Jetzt haben wir ein Enkelkind, wir hoffen auf mehr. Aber im Moment haben wir nur ein Enkelkind, die ist 7 Jahre und die spricht in Zungen und sieht Engel. Halleluja, das Geschlecht der Aufrichtigen wird gesegnet sein. Wir investieren und die nächste Generation wird tiefer gehen mit Gott und wird mehr haben, als was wir je hatten, weil sie auf dem aufbauen können. Wir geben das weiter. Vermögen und Reichtum wird in seinem Haus sein und seine Gerechtigkeit besteht ewig. Den Aufrichtigen strahlt Licht auf in der Finsternis. Wenn alle verwirrt sind, die den Herrn fürchten, haben immer noch den Durchblick und wissen immer noch, wo es lang geht. Und Verwirrung und Finsternis ist enorm im Zunehmen. Er ist gnädig und barmherzig und gerecht. Gut steht es um den Mann, der gütig ist und leid. Er wird seine Sachen durchführen nach dem Recht. In Ewigkeit wird er nicht wanken. Standfestigkeit. Nicht irritiert zu sein, nicht, oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo es lang geht und was will jetzt Gott und ich verstehe gar nichts mehr. Nein, wir können fest werden durch die Gnade Gottes. Und das geschieht, wenn wir Raum machen für sein Werk in uns, wenn wir ihn fürchten. Hier jetzt kommt was ganz Starkes. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herrn, sein Herz, es vertraut auf den Herrn. Was sagt Jesus von den Menschen in den Tagen, bevor er wiederkommt? Die Herzen werden verschmachten vor Furcht in Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Sie erleben schreckliche Dinge und es wird noch schlimmer werden und sie wissen ganz genau, das ist wirklich etwas sehr, sehr Gefährliches und Ernstes. Und von den Gläubigen, Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Und dieses Wort bedeutet hin und her geschüttelt. Unser Herz wird fest sein. Er fürchtet sich nicht vor böser Nachricht. Ihr Lieben, diese Fähigkeit, in schwierigen Zeiten vertrauensvoll zu bleiben, aufrecht zu gehen, wie Jesus sagt, ja, wir schauen auf, wir heben unsere Augen auf, wir wissen, die Erlösung ist nahe. Das wird ein kostbares Gut sein. Und wie ich viele Male gesagt habe, wenn diese irdischen Gerichte Gottes über die Menschheit kommen, als Vorspiel für das Kommen Jesu. Man wird die Gläubigen daran erkennen, auf welche Art und Weise sie gehen und schauen und sich bewegen. Nicht bedrückt, nicht in Angst, nicht sich verstecken, sondern in Kühnheit und Gewissheit. Gott ist mit mir, Gott ist meine Festung. Ein fester Turm, wie wir vorhin gesungen haben. Ihr Lieben, das wird noch ganz, ganz, ganz praktisch werden. Ganz praktisch werden. Wie das heute schon in manchen anderen Ländern eine Realität ist, wo es so gefährlich ist, wo du den Heiligen Geist brauchst, zu wissen, gehe ich jetzt zum Supermarkt oder lieber heute Nachmittag? Und du empfängst den Impuls, nein, nicht jetzt, später. Und dann liest du Nachrichten zu der Zeit, wo du eigentlich gehen wolltest, da ging die Bombe hoch. Wir werden noch Führung Gottes brauchen. Wir werden noch Schutz brauchen, ihr Lieben, in diesen Zeiten. Aber Gott wird seine Frommen bewahren. Er wird sie bewahren. Er wird seine Hand über uns halten. So wie es ihm möglich war, sein Volk zu schützen und zu segnen und zu bewahren, während die Plagen Gottes auf Ägypten runtergingen. Ja? Israel war im Schutz. Israel war gesegnet. Überall war Finsternis. In den Hütten der Gerechten war das Licht. Überall war die Plagen, aber sie waren ohne Plage. Das ist ein mächtiges Bild für was Gott tun wird in der Endzeit mit der Gemeinde. Und ich hoffe, dass du schon genügend das Wort studiert hast und diesen Mythos, wir werden vor der Trübsal entrückt werden, dass du den schon erledigt hast und als theologischen Sondermüll entsorgt hast. Und wenn noch nicht, dann studier bitte das Wort Gottes. Die Heiligen sind hier auf der Erde, während diese Dinge geschehen. Und es ist ein Ausdruck der Macht und der Weisheit Gottes, seine Leute zu bewahren. Weil immerhin, wir haben die mächtigste Aufgabe vor uns. Die große Ernte muss eingebracht werden. Wer soll denn die einbringen, wenn alle verschwunden sind? Wie soll die denn gläubig werden, wenn sie samt Heiligen Geist alle verschwunden sind? Wie soll denn das funktionieren? Das ist ein Mythos, der hat nichts mit der Bibel zu tun. Und doch ein Großteil der Christen, auch im pfingstlichen, charismatischen Lager, sie glauben das. Aber es ist einfach nur, sie glauben das, weil sie das gehört haben und sie glauben das, weil sie das gerne glauben möchten. Aber nicht, weil die Bibel ihnen das sagt. Ja? Und sie haben das nie studiert. Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist, durch die Furcht des Herrn kommen wir in eine solche Sicherheit, dass wir in Zuversicht leben können, auch wenn die Dinge schwierig werden. Beständig ist sein Herz, Vers 8, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. So ist er umgeben von Bedrängern. Und am Anfang sieht es so aus, als wenn sie auf ihn herabschauen. Er bleibt in dieser Haltung. Gott ist meine Festung, er ist mein Turm, ich gehöre ihm, er gehört mir und er wird mich bewahren, er wird mich führen. Und in dieser Dankbarkeit erhebt er uns und wir schauen herab auf unsere Bedränger. Das ist die Perspektive derer, die den Herrn fürchten. Er streut aus, gibt den Armen, seine Gerechtigkeit besteht ewig. Ich glaube an eine extrem materiell gesegnete Gemeinde in den letzten Tagen. Aber nicht, weil sie einem Prosperity-Gospel nachgeht und versucht, das umzusetzen, sondern weil sie Gott fürchtet und weil ihr Herz an Gott hängt. Und Gott wird mächtige Finanzen freisetzen für die Unterstützung der Armen, für die Verkündigung des Evangeliums. Aber nicht auf die Art und Weise, wie das heute an vielen Stellen propagiert wird und den Leuten das Geld aus der Tasche geholt wird mit Manipulation und mit allen möglichen Versprechungen und all diesen Dingen. Nein, das ist ein Imitat, das ist nicht der Weg Gottes. Das wird ganz anders aussehen. Unser Herz hängt an ihm. Und Gott sucht Menschen, die so an ihm hängen, dass er ihnen Geld anvertrauen kann und ihnen, wenn sie die vielen Nullen hinter den Zahlen auf dem Scheck sehen, nicht schwindelig werden und nicht auf dumme Gedanken kommen, sondern ganz klar wissen, das ist für Gott, das ist für sein Reich. Und sie werden sehr, sehr treu und zuverlässig mit den Finanzen umgehen und das Reich Gottes damit finanzieren. Aber unser Ziel ist nicht, reich zu werden. Unser Ziel ist, Gott zu lieben und Gott zu ehren. So, das ist ein wunderbarer Psalm, wo viel, viel drin enthalten ist. Es lohnt sich, darüber zu meditieren. Okay. Weitere wichtige Segnung ist auch das Motto von diesem Seminar, Sprüche 9, Vers 10. Die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine echte Weisheit. Weisheit kommt nach der Furcht des Herrn. Ja, erst kommt die Furcht des Herrn, dann wird Gott Weisheit geben. Und wie dringend brauchen wir die Weisheit Gottes. Sprüche 24, durch Weisheit wird ein Haus gebaut. Das ist ein wichtiger Vers für die Leiterschaft einer Gemeinde. Das Haus wird gebaut durch Weisheit. Natürlich, das ist die Weisheit Gottes. Und durch Verstand wird es befestigt und durch Erkenntnis füllen sich die Kammern mit allerlei kostbarem Gut. Das sind die Segnungen, die Wirkungen Gottes. Menschen, die Gott von ganzem Herzen suchen, Menschen, die willig sind, die belehrbar sind, in die man investieren kann, die man fördern kann und freisetzen kann und die dann ein paar Jahre später Dienste haben werden, die vielen, vielen anderen zum Segen werden. All das kommt in einer Gemeinde, wenn die Grundlage einfach da ist. Wir bauen auf Gottes Weisheit, nicht auf Menschenweisheit. Hör mal, was hier über Zion gesagt wird. Das ist die Versammlung Gottes und ich glaube, das ist eine Verheißung. Das bezieht sich auf spätere Zeiten, aber vom Prinzip her ist es genauso jetzt auch gültig. Jesaja 33, der Herr ist erhaben, er wohnt in der Höhe, er hat Zion mit Recht und Gerechtigkeit erfüllt und seine Zeiten werden gesichert sein und eine Fülle von Heil, Weisheit und Erkenntnis. Jetzt kommt das Entscheidende. Die Furcht des Herrn ist ihr Schatz. Also nicht die Fülle von Weisheit und von Erkenntnis. Fülle von Heil ist ihr Schatz. Was ist ihr wirklicher Schatz? Die Furcht des Herrn. Das heißt, das ist die Grundlage. Weil das ihr Schatz ist. Das ist das Wichtigste. Deswegen kommen all die anderen Dinge. Im Neuen Testament wird das so ausgedrückt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinterhergeworfen. Was viele heute tun, sie trachten nach allem und hoffen, nebenbei wird auch noch das Reich Gottes gebaut. Das kann nicht funktionieren. Das ist eine Verdrehung der Reihenfolge. So, ihr Schatz ist die Furcht des Herrn. Wir sehen auch hier, wie Weisheit und Erkenntnis auf der Grundlage von Furcht des Herrn sind. Nur durch Furcht des Herrn haben wir überhaupt eine Chance, durch den Geist Gottes über Gottes Wesen, über Gottes wirklichen Charakter und über Gottes Absichten gelehrt zu werden. Nur durch die Furcht des Herrn kommt wirkliche Erkenntnis Gottes. Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Sprüche 1, Vers 7. Ohne Furcht des Herrn gibt es keine geistliche Erkenntnis. Es gibt viel falsche Erkenntnis, viel seelische, menschliche Weisheit und Ideen über Gott. Ja. Aber die wirkliche Weisheit kommt von Gott selber und sie kommt nur auf der Grundlage von Furcht des Herrn. Und wie dringend haben wir das nötig? Vielleicht, was unsere größte Not ist, wir kennen Gott und sein Wesen so wenig. Und es ist das Bild von Gott so verdreht und vermischt und verzerrt durch alle möglichen menschlichen Zusätze und Ideen, die wir einfach so übernommen haben, die wir nie geprüft haben in der Bibel. Die Bibel macht klar, dass da ein großer Unterschied ist, ein himmelweiter Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Und menschliche Weisheit ist nicht irgendwie eine unvollkommene Weisheit, aber doch immerhin ein Segen und dann kann das noch getoppt werden mit der göttlichen Weisheit. Das ist nicht die Sicht der Bibel. Die menschliche Weisheit ist ein Fluch. Und sie bringt sehr, sehr viel Zerstörung und Durcheinander mit sich. Lies einmal Paulus, 1. Korinther 1, 2 und 3. Diese drei Kapitel handeln nur von diesem Gegensatz zwischen der menschlichen Weisheit und der Weisheit Gottes. Und er hat nicht die Sicht, oh, immerhin ein bisschen Weisheit ist noch unvollkommen, aber das kann ja noch reifen, kann werden. Nein, er sagt, die menschliche Weisheit ist ein Feind Gottes, sie ist in Feindschaft. Warum? Er erklärt, die menschliche Weisheit, sie verdeckt das Kreuz. Das Kreuz wird nicht sichtbar durch menschliche Weisheit. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Menschen, die nicht klar sind, die nicht gegründet sind im Wort, in denen Gott nicht ein tiefes Werk getan hat, und die dann anfangen zu reden über Gott, sie versprühen menschliche Weisheit und sie werden alles tun, aber nicht in ihrer Verkündigung Menschen mit dem Kreuz in Berührung bringen. Aber Erlösung von unserem Elenden selbst kommt durch das Kreuz auf keine andere Art und Weise. Als junger Christ habe ich ein Buch gelesen und der Mann Gottes schrieb dort drin, die größte Gefahr in der Endzeit wird sein ein Evangelium ohne Kreuz und eine Kirche ohne Christus. Dieser Satz ist mir so hängen geblieben. Und ich habe damals gedacht, ja, wie soll das gehen, ein Evangelium ohne Kreuz? Das wird doch keiner hören, das wird doch keiner abkaufen, die haben doch alle ihre Bibel. Und eine Kirche ohne Christus, wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn jemals so etwas kommen und dann noch salonfähig werden? 40 Jahre später, und wir sehen es, und an vielen Stellen wird ein Evangelium verkündigt ohne Kreuz. Und die Menschen versuchen in ihrer alten Natur, mit ihrer menschlichen Weisheit, Gott zu dienen und machen alles noch viel schlimmer. Und Gemeinden, deren oberstes Ziel ist nicht die kostbare Gegenwart Gottes, sondern Menschen zu haben, zu wachsen, gut dazustehen, gute Finanzen zu haben und all diese Dinge. So Menschenweisheit ist ein riesiges Problem. Die Schriftstelle will ich nennen, weil die so wichtig ist, 1. Korinther 1, 17. Dort heißt es, dass Paulus das Evangelium verkündigt, nicht in Redeweisheit, auf das nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht wird. Das heißt, durch Redeweisheit, durch menschliche Weisheit, rhetorische Kunstfertigkeit, aber ohne Substanz, ohne gegründet zu sein im Wort, ohne dass das Wort sein Werk getan hat im Verkündiger. Diese Art von Verkündigung macht das Kreuz zunichte. So Paulus sagt, es gibt zwei Arten von Glauben. Lies einmal 1. Korinther 2, Vers 4. Meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit, der Menschenweisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glauben nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf der Kraft Gottes. Es gibt also einen Glauben, der beruht auf Menschenweisheit. Das Problem ist, mit diesem Glauben können wir Gott nicht gefallen, mit diesem Glauben werden wir nie in die Dinge hineinkommen, die Gott für uns hat. Wir brauchen keinen Glauben, der auf Menschenweisheit sich gründet. Wir brauchen einen Glauben, der sich gründet auf die Kraft Gottes. Die ersten 4 Jahre in meinem Christsein habe ich in zwei verschiedenen Gemeinden zugebracht, die sehr stark von menschlicher Weisheit geprägt waren. Und ich habe nicht verstanden, was ich da sollte. Und ich habe immer gesagt, hey, ich will hier weg. Und er sagt, du bleibst. Und in der einen Gemeinde, in der zweiten Gemeinde war ich 3 Jahre lang. 3 Jahre. Mein Herz hat geblutet über das Zeug, was da erzählt wurde. Und über diese wirklich manchmal absurden, komischen Entscheidungen, die getroffen worden sind in der Gemeinde. Ich denke, wo ist hier Gott, wo ist die Weisheit, Herr? Die wollen irgendwas machen, aber nicht wirklich dir dienen. Die haben irgendwie ihr eigenes Programm. Ich will hier weg. Und er hat gesagt, du bleibst. Und ich war 3 Jahre da. Und das war eine schwere Zeit. Aber dann habe ich in dieser Gemeinde meine Frau entdeckt und geheiratet. Halleluja. Und kaum waren wir verheiratet. Kurze Zeit später, der Herr sagt, jetzt gehen. Und wir gingen. Halleluja. Halleluja. Menschenweisheit, die so meistens mit dem Hinweis auf die Liebe irgendwie daherkommt, macht so viel kaputt. Oh, was habe ich für Dinge erlebt von Menschenweisheit. Ja. Ich sprach mit einem Pastor über einen Lobpreisleiter, der nach, weiß ich nicht, 6, 7 Jahre verheiratet sein, von einem Tag auf den anderen seine Frau verlassen hat, ohne einen einzigen Versuch zu unternehmen. Seine Ehe war sicherlich nicht die beste, aber nicht einen einzigen Versuch hat er unternommen, seine Ehe zu verbessern. Sie waren nicht in Seelsorge, er hat keinen Rat angenommen, nicht gesucht, gar nichts. Einfach hat entschieden, es ist genug, und er ging weg. Er ging in eine andere Gemeinde und weiß ich nicht, wie viele Monate später wurde er Lobpreisleiter. Hallo? Und dann hat er dort geheiratet. Und ich sprach mit dem Pastor in dieser Gemeinde, wo er jetzt Lobpreisleiter war und verheiratet war. Und ich sage, wie siehst du das? Wie siehst du das? Menschen sind verheiratet vor Gott, haben sich das Versprechen gegeben, bis der Tod uns scheidet. Und dann, ohne dass es einen Anlass wie Ehebruch gäbe, einfach, er geht weg und verlässt sie einfach. Wie siehst du das? Und dieser Pastor sagte zu mir, ja, weißt du, die beiden, also damit meinte das ursprüngliche Paar, die passten sowieso nicht zusammen. Ein Mann Gottes! Und er bringt so eine Menschenweisheit, was die Leute draußen auf der Straße erzählen, wenn eine Ehe schief geht, ja, die passten nicht zusammen. Hast du schon so etwas mal in der Bibel gelesen? Da steht drin, wandelt im Geist, Galater 5, 16, und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Kein Zorn, keine Eifersucht, kein Streit, kein Rumschreien, kein Unterdrücken, keine Verhärtung, keine Verweigerung von Gnade. All diese Dinge sind unmöglich, wenn zwei Menschen im Geist wandeln. Wenn beide im Geist wandeln, sie werden viel haben, aber niemals eine Scheidung. Das ist unmöglich. Eine Scheidung ist nur möglich, wenn einer oder beide nicht tun, was die Bibel sagt. Anders ist eine Scheidung nicht möglich. Aber das Denken heutzutage und die Akzeptanz, Scheidung als ein Naturereignis, das man nicht beeinflussen könnte, hinzunehmen, ist rasant gewachsen. Und ich fürchte, dass die Zahl der Scheidungen unter Christen fast schon so ist wie bei Ungläubigen. Wobei die Zahlen verfälscht werden bei den Ungläubigen, weil viele heute gar nicht mehr heiraten. Das heißt also, all die, die wieder auseinandergehen und nie verheiratet waren, die sind dann in dieser Statistik gar nicht enthalten. Ja. Menschenweisheit. Wie kann ein Mann Gottes so etwas sagen? Die passen nicht zusammen. Gott macht uns passend. Da wird gefeilt und geschliffen und gehobelt und gearbeitet und dann passt das. Die passen nicht zusammen. Meine Güte. Meine Güte. Ein anderes Beispiel für Menschenweisheit. Leute aus der Gemeinde gehen zum Pastor und sagen, du weißt du, da hast du diesen Bruder hier in den Lobpreis gesetzt. Und er kann weder singen, noch ist er musikalisch, noch irgendwie. Und es ist eine Qual, das mit anzuerleben, jeden Sonntag. Wie kommst du darauf, das zu tun? Und er sagt, weißt du, dieser Mann ist sehr verletzt und voller Minderwertigkeit. Und ich wollte ihm etwas Gutes tun. Und darum habe ich diesem Platz des Dienstes gegeben, damit er irgendwie sich besser fühlt über sich selber. Dienst ist kein Platz der Therapie. Erst kommt die Therapie und dann kommt der Dienst. Was für eine Weisheit. Möchte ich viel Liebe, aber Liebe aus der Seele. Liebe, die nicht von Gott kommt. Liebe, die ohne Wahrheit ist und ohne Weisheit ist. Und wir könnten fortfahren und könnten so viele Ereignisse und Dinge erzählen, die einfach ein Ausdruck sind. Man kennt Gott und seine Wege nicht. Ja. Habt ihr gehört von dieser großen Veranstaltung in München? 500 Jahre Trennung sind genug, war das Motto dieser ökumenischen Veranstaltung. Ich glaube, letztes Jahr im Juli war es. Ja. 500 Jahre Trennung, das klingt doch, Mann, klingt das gut. Boah, Trennung ist schmerzhaft, Trennung ist schlecht, Trennung tut weh, Trennung ist nicht gut. Und wenn es so lange dauert, dann ist es noch viel schlimmer. Also 500 Jahre ist wirklich genug jetzt. Das klingt so positiv, das klingt so liebevoll, das klingt so versöhnend, das klingt so wunderbar. Aber wo ist da die Weisheit Gottes? Die erste Frage wäre, was ist der Grund für die Trennung? Und der Grund war, das wahre Evangelium wurde entdeckt und es wurde abgesondert vom falschen Evangelium. Zwei Dinge, die nicht zusammenpassten, konnten nicht zusammengehen. Und deswegen gab es einen neuen Strom in der Christenheit durch die Reformation. Und das ist ein Werk Gottes gewesen, das ist nicht ein Werk des Teufels gewesen, wie heute das viele uns erklären wollen. So, die Frage ist, was war der Grund für die Trennung? Dann wäre die zweite Frage, besteht dieser Grund heute immer noch? Und dann ist nicht die Frage, wie viel Zeit ist vergangen? Was für eine Denkweise. Aber auf den ersten Augenblick, boah, ja, Liebe, Friede, Freude, Eierkuchen, alles zusammen wieder. Und der Krieg ist vorüber, ach wie schön. Ist das die Mentalität Gottes? Wird Gott in 10.000 Jahren sagen, ach Mensch, so lange getrennt vom Teufel, immerhin habe ich den ja gemacht und jetzt muss mal genug sein, ja? Wie beim Karneval, wollen wir sie reinlassen? Und alle sagen, ja, hello, oder Halleluja. Nein, Gott wird das niemals tun, weil er Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit niemals miteinander vermischen wird. Niemals. Aber Menschenweisheit kann das zusammenbringen. Menschenweisheit kann Dinge erzählen, die klingen so toll. Und wo ist da der Protest? Wo sind da Leute, die nachdenken und sagen, hallo, wie könnt ihr so ein verrücktes Motto aufstellen? Habt ihr schon mal die Bibel gelesen? Und tausende von Leuten und vor allem junge Leute strömen zu diesem Ereignis und sind total happy. Und die Gräben werden zugeschüttet, uralte Mauern werden abgerissen. Oh, wie tut es gut. Hallo, Menschenweisheit ist eine Feindschaft gegen Gott. Ungläubige Frauen suchen sich einen, gläubige Frauen suchen sich einen ungläubigen Partner. Obwohl das Wort Gottes ganz, ganz klar ist. Und Jahre später sitzen sie in der Seelsorge und heulen sich die Augen aus. Warum? Weil sie von menschlicher Weisheit geleitet werden. Weil sie sagen, lieber einen Ungläubigen als keinen Mann. Das ist nicht die Weisheit Gottes. Gott kann deinen Mangel ausfüllen. Und du kannst als Single erfüllt leben. Es ist möglich. Aber nur, wenn die Ordnung Gottes kommt und wenn Gott unsere Wünsche in die richtige Prioritätenreihenfolge bringt. Und wir wissen, was wir in Gott haben. So, durch Furcht des Herrn kommt die wirkliche Weisheit. Aber ohne Furcht des Herrn erleben und erleiden wir eine Weisheit, die viel, viel, viel durcheinander bringt. Jakobus sagt, die Weisheit, die nicht von oben ist, sie ist irdisch, seelisch, dämonisch. Das bedeutet für mich, wenn ein Christ lang genug auf der seelischen Ebene bleibt und nicht zulässt, dass Gott an ihm operiert und schneidet und Seele und Geist trennt, schlussendlich wird er sich öffnen für das Dämonische. Lieben, dämonisch heißt nicht immer eklige Fratzen und Böse und Horror und Hörner und Schwefelgestank solche Dinge. Es gibt eine dämonische Seite, die ist sehr, sehr nett, die ist sehr, sehr ansprechend, die ist sehr kooperativ und karitativ und kommt sehr liebevoll daher. Und doch ist es derselbe Teufel und führt in dieselbe Rebellion und Unabhängigkeit gegenüber Gott. Hebräer 4, Vers 12. Ich hoffe, dass ihr alle diese wunderbare Schriftstelle kennt. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet. Das ist ein Ziel, das das Wort hat. Bis zur Scheidung von Seele und Geist, auch Mark und Bein. Und ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Und dann heißt es weiter in der Schlachter. Ich weiß nicht, was an der Stelle den Übersetzern von Elberfelder eingefallen ist. Keine Kreatur ist für ihn unsichtbar. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, welchem wir Rechenschaft zu geben haben. Ich sagte schon, dieser Gedanke, dass wir Gott Rechenschaft geben müssen, ist ein Gedanke, der uns geradewegs führt zu einer ehrfürchtigen Haltung gegenüber Gott. Und es ist so wichtig, dass wir den Herrn als Richter kennenlernen. Fast nirgendwo wird Jesus als Richter verkündigt, aber er ist der Richter. Und hier heißt es das Wort, Jesus ist das Wort. Das Wort ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das sind Gedanken in uns, die fühlen sich toll an, die fühlen sich gut an, die haben wir einfach irgendwie übernommen und nie geprüft, ist das wirklich Wort Gottes oder glauben wir nur, dass es Wort Gottes ist. Und so sind wir in allen möglichen Täuschungen über uns selber und über Gott und über seine Absichten. Ja. Aber wenn das Wort Gottes wirklich seinen Platz hat und später, wenn wir die Frage anschauen, was tun wir denn jetzt, um praktisch in die Furcht Gottes zu kommen, dann kommen wir noch einmal zu diesem Gedanken zurück. Okay, ein anderer ganz, ganz wichtiger Segen der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn bewahrt uns vor Gesetzlichkeit. Paulus sagt, wir sollen die Heiligkeit vollenden. Was für eine Sprache. Heiligkeit vollenden. Manche haben noch nicht mal angefangen und der redet schon vom Vollenden. Die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Furcht Gottes ist die Grundlage für ein Streben nach wachsender Christusähnlichkeit. Wenn das nicht die Grundlage ist, dann landen wir in Gesetzlichkeit und wir werden sehr, sehr komisch werden und werden andere komisch machen, die auf uns hören. Und viel Stress uns machen und viel Stress anderen machen. Immer wieder kommen solche Menschen oder schreiben mir E-Mails und sie haben dann so ihre Standardfragen, woran sie festmachen und sofort eintüten können, wo ich stehe. Und so eine dieser Fragen ist, habt ihr einen Weihnachtsbaum? Weil wenn du jetzt ja sagst, dann Schublade auf, religiös rein, Schublade zu, da bist du drin. Weil in ihrem Denken, das sind ganz wichtige Fragen, ob du einen Weihnachtsbaum hast. Ich sage, ja, solange unsere Kinder klein waren, wir haben immer einen Weihnachtsbaum gehabt. Und wir genießen diese Zeit, wenn die dunkle Jahreszeit kommt, so von November bis Januar. Und da sind viele Kerzen und Lichter und alles ist schön. Und niemand von uns kommt auf die Idee, um den Baum zu tanzen und den Baum anzubeten und ein heidnisches Fest zu feiern oder irgendwie solche Dinge. Das war einfach nur Atmosphäre und das war für die Kinder. Und irgendwann waren sie groß genug und haben gesagt, Papa, wir brauchen das nicht mehr. Okay, sparen wir Geld. Dann gab es einen Rückfall, da waren sie schon erwachsen. Ach, wir hätten auch gerne noch mal einen Weihnachtsbaum. Kinder, das ist heidnisch. Haltet davon Abstand. Hallo. Ich bin hingegangen, habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Nordmann-Tanne für 50 Euro. So viel kostet das in Berlin. Und das stand 4 Tage in der Stube. Für 50 Euro, aber für meine Kinder. Aber das ist so eine dieser klassischen Fragen, wo Leute dann gleich checken, irgendwie, wo man steht und ob man geistlich ist. Das sind gesetzliche Leute, die irgendwelche kranken Ideen im Kopf verfolgen und nichts anderes wollen, als Menschen verurteilen und Menschen in Schubladen stecken. Hüten wir uns vor solchen Leuten. Aber durch die Furcht des Herrn, wenn unsere Motivation ist, nicht aus Angst, nicht irgendwie aus einem krampfhaften Zwang, sondern aus einer Liebe zu Gott, tun wir die Dinge oder lassen wir die Dinge, die Gott uns geboten hat. Ja? Wir lieben ihn, wir wollen ihn ehren, wie ich das gestern beschrieben habe. Ja? Und dann halten wir uns an seine Gebote und nirgendwo steht, hab ja keinen Tannenbaum in deiner Stube zu Weihnachten. Das ist nicht Wort Gottes. Ich da hat ein kleines Foto in unseren Rundbrief. Und das war einfach irgendwie ein bisschen Atmosphäre und vier Kerzen und ein bisschen Tannengrün dabei. Und jemand schrieb, man sagt, ihr habt einen Adventskranz. Ich sage, hallo lieber Bruder, achte darauf, die Kerzen stehen in der Reihe, nicht im Ring. Und ein Kranz ist auch nicht zu sehen. Und selbst wenn, was ist das, was kümmert dich das? Was ist da dein Problem? Ja. Hallo, das sowas ist krankhaft. Ja. Und ihr ganzer Dienst besteht darin, andere Leute abzuschießen. Und zu gucken, ob sie wieder einen Fehler gefunden haben. Das ist nicht, was gemeint ist, ihr Lieben. Aber wenn die Furcht Gottes da ist, dann reinigen wir uns von den Dingen, die nicht Gott wohlgefällig sind. Und weil wir Gott kennenlernen, merken wir, was Gott nicht wohlgefällig ist. Und wir tun diese Dinge aus unserem Leben heraus. Nicht aus Gesetzlichkeit, sondern weil wir Gott ehren wollen und weil wir sagen, ich will nichts Komisches, nichts Anstößiges in meinem Haus haben. Manchmal komme ich in Häuser, weil ich gerne immer übernachte bei Familien und fast nie ins Hotel gehe, außer die zwingen mich dazu. Und dann bin ich in christlichen Häusern und mich interessiert immer die Deko und mich interessiert immer der Büchertisch, das Bücherregal. Und ich bin erstaunt, was Gläubige so alles in ihrem Haus haben. Da steht ein Buddha. Da auf dem Sofa liegt ein Kissen mit einem hinduistischen Zeichen. Und lauter solche Dinge. Manchmal übernachte ich in einem Teenie-Zimmer und da hängt eine halbnackte Frau an der Wand. Ich sage, hallo, ich bin ein Mann Gottes, bitte das abhängen. Ich wohne nicht hier in diesem Haus mit diesem Bild hier. Gott sagt, ich will nichts Anstößiges in deinem Lager finden. Und wenn wir Gott kennenlernen und wissen, wie er die Dinge sieht, dann gerne, nicht aus Zwang, sondern weil wir ihn ehren wollen, dann reinigen wir unser Haus und wir haben nichts von der Finsternis in unserem Haus. Sprüche 14, 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Was für eine Aussage. Die Bibel sagt, dass der Teufel Fallen aufstellt, dass er uns Fallen fangen will, dass er uns zu Fall bringen will. Aber durch die Furcht des Herrn umgehen wir diese Fallen des Todes. Fallen des Todes. Eine dieser Fallen ist zum Beispiel der Wunsch, reich werden zu wollen. Paulus sagt, die reich werden wollen, fallen in Versuchung. Und sie werden in Verderben enden. Wie viele Gläubige sind da auf dem falschen Weg unterwegs? Das ist mein großes Problem, besonders in im Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, wo so wenig das wahre Evangelium bekannt ist und eigentlich schon gleich nach der Wende in den Anfang der 90er Jahre dieses falsche Evangelium, dieses Prosperity-Ding irgendwie da reingekommen ist. Und die Leute tarnen ihr Verlangen nach Besitz und nach einem besseren Leben mit scheinbar mit Aussagen aus dem Wort Gottes. Und viele haben die Idee, wir müssen das Land verlassen. Wir müssen nach Kanada gehen. Das gelobte Land ist Kanada. Da liegt das Geld auf der Straße. Und alle führen ein glückliches, unbeschwertes Leben. Und das ist ihr Ziel. Natürlich nur, damit es unseren Kindern besser geht. Natürlich. Also ohne die Kinder, wir würden hierbleiben. Aber die Kinder sollen eine bessere Zukunft haben. Die beste Zukunft hat ein Kind Gottes im Zentrum des Willens Gottes. Und nicht in irgendeinem anderen Land. Und oft sind es die Leiter, die als Erste die Koffer packen. Und was soll eine Gemeinde machen, wenn der Leiter sagt, auf nach Kanada? Die Herde sagt, auf nach Kanada. Ich habe eine gläubige Frau getroffen in Albanien auf dem Flughafen, weil ich ihr etwas zu übergeben hatte. Jemand hat es mir mitgegeben aus Deutschland. Und ich kam mit ihr ins Gespräch. Und ich glaube, in den ersten 10 Minuten, sie sagte mir, in diesem Land kann man nicht leben als Christ. Ich muss unbedingt in die Schweiz. Hier kann man nicht leben. 3 Stunden später traf ich einen Mann Gottes in diesem Land, der aus nichts eine Bibelschule gebaut hat und der Menschen ausbildet zum Dienst und der gesegnet ist und der einen Einfluss hat und der einen Segen hat im ganzen Land. Zwei Leute. Und die eine sagt, hier kann man nicht leben, und der andere sagt, hier bin ich mit Gott und ich bin ein Segen für andere. Irgendwas stimmt nicht auf einer Seite. Wie kann das sein, dass ein Gläubiger so etwas glaubt? Er liest seine Bibel und er glaubt, so etwas in dem Land, wo Gott mich hingestellt hat, kann ich nicht leben. Ist Gott begrenzt durch die Umstände, begrenzt durch die wirtschaftlichen Faktoren dieses Landes? Oder an welchen Gott glauben wir eigentlich? Welchen Gott haben wir? Ja. Der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der Wege in der Wüste macht. Ein Gott des Überflusses, ein Gott des Segens. Und in schwierigen Umständen kann er gewaltige Dinge tun, weil wir mit Gott Dinge tun können, die wir ohne ihn nicht tun können. So dieses Verlangen nach Reichtum ist eine Falle des Todes. 1. Timotheus 6, Vers 9, dort steht es. Ja. Versuchung und Verderben kommt. Ja. Verlangen nach Ehre, nach Anerkennung, nach Applaus, nach Wertschätzung, nach gesehen werden, im Mittelpunkt stehen. Ich habe es hautnah aus allernächster Nähe miterlebt, wie ein sehr, sehr gesalbter Lobpreisleiter, den Gott plötzlich erhoben hat und ihn beschenkt hat und ihm eine echte Salbung gegeben hat. Und manche seiner Lieder werden heute noch gesungen. Wie er mit dem nicht klarkam, auf einmal im Mittelpunkt zu stehen, auf einmal so viel Wertschätzung und Anerkennung und Ehre zu bekommen. Und er hat mit der Ehre, die er bekommen hat, nicht das getan, was er hätte tun müssen. Sie weiterreichen an Gott und in dieser Haltung bleiben: Gott, wenn ich jetzt hier so viel Zustimmung bekomme, dann nur deswegen, weil du mich beschenkt hast. Nicht, weil ich irgendwas bin und irgendwas habe und irgendwas kann. Diese Salbung, die du mir gegeben hast für meinen Dienst, die kommt ja von dir. Und auch wenn die Leute sich bei mir bedanken, ich weiß, das kommt eigentlich alles von dir. Und du bist die Quelle für diesen Dienst, den du mir gegeben hast. Und hat sein Herz nicht bewahrt. Und er ist abgestürzt auf eine jämmerliche Art und Weise. Und hat sich bis heute nicht davon erholt. Und das ist viele, viele Jahre. Ihr werdet den Namen gar nicht kennen wahrscheinlich. So dieses Verlangen nach Ehre, nach Ansehen, nach Anerkennung ist eine Falle des Todes. Aber die Furcht des Herrn wird uns bewahren. Die Furcht des Herrn hilft uns, durch all diese Gefahren hindurchzugehen. Das Leben ist wie ein Minenfeld. Und nur Gott weiß, wo die Minen versteckt sind. Und er nimmt uns an die Hand und er führt uns durch. Und wir werden nicht so dumm sein wie der Ostfriese. Wir versuchen, so irgendwie die Minen zu finden. Sondern Gott führt uns dadurch unbeschadet. Weil er uns leitet und er kennt die Tricks und die Fallen des Feindes. Und er führt uns sicher hindurch. Es gibt ein gutes Buch, was ich empfehlen würde, was im Englischen einen interessanten Titel hat. Der Deutsche gefällt mir nicht so, aber der englische Originaltitel ist How to Survive the Anointing. Wie man die Salbung überlebt. Und dieses Buch handelt davon, welche Gefahren es gibt, wenn Gott uns Gaben gibt, wenn Gott uns beschenkt, wenn Gott uns gebraucht, wenn wir ein Segen sind. Und das bringt viele, viele Beispiele aus der Bibel und aus der jüngeren Zeitgeschichte von Menschen, die mit dem, was Gott ihnen gegeben hat, nicht umgehen konnten. Auf Deutsch heißt das die Salbung Gottes erhalten von David Ravenhill. Glaubenszentrum Bad Gandersheim hat dieses Buch herausgebracht, was ich sehr, sehr empfehle. Und eigentlich das ganze Buch ist eine praktische Anleitung über Furcht Gottes und wie wichtig es ist, dadurch bewahrt zu sein und in Integrität zu bleiben, in Demut zu bleiben, in Reinheit zu bleiben. Ich würde das sehr, sehr empfehlen, dieses Buch. Kommt auch in meine Literaturliste am Ende dieses Konzeptes. Eine weitere Falle des Todes: Unreinheit. Wir leben in einer Zeit, die immer mehr aufgeladen ist mit einer unreine Atmosphäre von Sexualität. Ich sehe das bei meinem Nachrichtenkanal im im Internet, ich schaue die mal Nachrichten da, weil ich da dann zu meiner Zeit das sehen kann und muss nicht warten, wann die Tagesschau kommt oder so. Was da passiert ist in den letzten Jahren, in den letzten wenigen Jahren, wie viele irrsinnige, blödsinnige, unwichtige Dinge da als Nachrichten verkauft werden und wie viele Bezüge da sind zu verrückter, komischer, seltsamer Sexualität. Es ist unglaublich. Immer mehr wird das untermischt und unterfüttert mit solchen Dingen. Das hat es vor 10 Jahren in diesem seriösen Nachrichtenkanal nicht gegeben. Es ist erstaunlich, wie Medien, die eigentlich eine ganz andere Zielsetzung haben, wie sie auch erfasst werden von diesem Trend und wie diese Unreinheit propagiert wird und den Leuten als normal verkauft wird und alle möglichen seltsamen, skurrilen und absurden Dinge dort als Nachrichten verkauft werden. Und um eine Atmosphäre zu erzeugen, dass dieses sexuelle Ding irgendwie, das ist Nummer eins und das ist wichtig. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, was hängt auch mit diesen Fallen des Todes hier zusammen. Furcht des Herrn ist der Schlüssel, um nicht vom Herrn zu weichen, um bei ihm zu bleiben, um in lebendiger Verbindung mit ihm zu bleiben, um Sieg zu haben über Versuchungen und siegreich zu sein über Sünde, Widerstand leisten zu können. Das ist vielleicht der wichtigste Segen, wie ich es verstehe, überhaupt. Lass uns einmal Jeremia 32 anschauen. Vers 40. Und ich will einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablassen will, ihnen wohlzutun. Und ich will meine Furcht in ihr Herz geben. Wofür? Dass sie nicht mehr von mir weichen sollen. Das ist, was Jesus gemeint hat in Johannes 15. Bleibt in mir. Wir bleiben in ihm und dann bringen wir Frucht. Um Frucht zu bringen in unserem Leben. Und Frucht ist zuallererst das Wesen Jesu, die Frucht des Geistes. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit, all diese Dinge. Vielleicht sollten wir Enthaltsamkeit besser erklären als Selbstbeherrschung. Wenn man das Wort Enthaltsamkeit heute benutzt, dann verstehen die jungen Leute, oh, kein Sex. Nein, Enthaltsamkeit heißt Selbstbeherrschung. Das ist dieses Wort, was da benutzt wird. So, das ist die Frucht des Geistes. Das will der Heilige Geist in uns hervorbringen, je mehr wir mit Jesus gehen. Und die Voraussetzung ist, wir bleiben in der Beziehung, in der lebendigen Verbindung mit ihm. Nicht nur wir behalten unser Mitgliedschaftsdokument als Gemeinde, sondern wir bleiben in einer lebendigen Beziehung, in einem Kontakt mit ihm im Alltag. Das ist, was Jesus meint. Und dann werden wir Frucht bringen. Und hier heißt es, die Furcht des Herrn, die wird uns gegeben, damit wir nicht von ihm weichen. Also wir bleiben in der lebendigen Beziehung. Das Leben aus Jesu ist unser Leben und es fließt durch uns hindurch. Derselbe Gedanke, mit anderen Worten, 5. Mose 17. Hier ist das Gesetz geschrieben in Bezug auf einen zukünftigen König. Das wurde gegeben, weil Gott wusste, eines Tages wird Israel auf die Idee kommen, alle Nationen um uns herum haben einen König, wir wollen jetzt auch einen König haben. Und Gott will vorsorgen und sagt, wenn es dann zu diesem Punkt kommt, was eigentlich gar nicht sein Plan war, ja, dann wenigstens achtet hierauf. Und jetzt wird gesagt, was mit dem König ist und was von ihm erwartet wird. 5. Mose 17, Vers 18. Wenn er, der König, dann auf seinem königlichen Thron sitzt, soll er sich eine Abschrift dieses Gesetzes, also die 5 Bücher Mose, das vor den levitischen Priestern liegt, in ein Buch schreiben. Der sollte die 5 Bücher Mose abschreiben per Hand. Ja, da hat er doch gar keine Zeit zu. Der ist König, der muss doch regieren und der muss Empfänge machen und der muss alles Mögliche machen. Jetzt soll er noch hinsetzen und sich ein Buch abschreiben? Das kann doch seine Sekretärin machen. Gott sagt, er soll selber schreiben. Bibelverse rausschreiben ist ein Segen, weil du damit gezwungen bist, dich mit dem Text zu beschäftigen. Und du bleibst dabei und bist nicht schon wieder 5 Kapitel weiter, sondern es geht tiefer. Es soll eine Abschrift des Gesetzes machen. Und dieses soll bei ihm sein. Und er soll darin lesen, alle Tage seines Lebens. Warum? Auf dass er lerne, den Herrn, seinen Gott, zu fürchten. Das geht schon ein bisschen in das, was wir als nächste Lektion machen, wie das dann ganz praktisch aussieht. Aber jetzt will ich auf einen Punkt hinaus, damit er alle Worte des Gesetzes und diese Satzung beobachte und sie tue, damit sich sein Herz nicht über seine Brüder erhebe und er nicht abweicht vom Gebot. Vorhin haben wir nicht abweichen vom Herrn, durch die Furcht des Herrn. Und hier sehen wir, durch die Furcht des Herrn, nicht abweichen von den Geboten. Wieder diese wichtige Verbindung, Furcht des Herrn und Gebote. Das können und dürfen wir nicht auseinanderreißen. Das gehört zusammen. Das haben wir jetzt 3-4 Mal schon gesehen in verschiedenen Texten. Dass er nicht abweiche von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken. Auf dass er lange lebe in seinem Königreich, er und seine Kinder unter Israel. Ein wunderbarer Text über die Furcht des Herrn ist Sprüche Kapitel 2. Und jetzt nehme ich nur 2 Verse daraus. Später werden wir uns noch den gesamten Text etwas anschauen. Aber hier ist eine Segnung beschrieben, die wir erleben können durch die Furcht des Herrn. Vers 11 und Vers 12. Besonnenheit wird über dich wachen, Verständnis dich behüten, um dich zu erretten vom bösen Weg. Jemand wacht über uns. Bist du schon zu dem klugen Gedanken gekommen, du brauchst einen Wächter, du brauchst irgendjemand, der auf dich aufpasst? Oder bist du noch in Selbstsicherheit und in naiver Sorglosigkeit und sagst, einen Aufpasser brauche ich nicht. Ich bin ja intelligent, ich habe sogar Abitur. Also das kriege ich schon alles selber hin. Nein, wir brauchen einen Aufpasser. Und was ist dieser Aufpasser? Besonnenheit wacht über uns. Das heißt, bevor du dumme Worte sagst, bevor du verkehrte Entscheidungen triffst, ist Besonnenheit da und sagt, mach's nicht. Tu etwas anderes. Lass das sein. In Entscheidungen des Lebens brauchen wir einen Wächter. Und das ist die Besonnenheit. Und im Neuen Testament lesen wir von einem Geist der Besonnenheit. Das ist ein besonderer Dienst des Heiligen Geistes. Sprüche 16, Vers 6. Im zweiten Teil, durch die Furcht des Herrn weicht man vom Bösen. Das ist negativ, dieselbe Aussage wie nicht vom Herrn weichen. Wenn wir beim Herrn bleiben, sind wir weg vom Bösen. Und wenn wir vom Bösen weichen, wir bleiben beim Herrn. Das ist einmal so rum und einmal so rum genau dasselbe erzählt. Und jetzt werden wir sehen, wie genau das funktioniert. Wie sieht denn das praktisch aus, dass man vom Bösen weicht? Was hilft uns, vom Bösen zu weichen und beim Herrn zu bleiben? Sprüche 8, eine ganz wichtige Aussage. Vers 13, die Furcht des Herrn ist ein Hassen des Bösen. Stolz und Übermut und schlechten Wandel und verdrehtes Maul hasse ich. Der Segen von Hass ist, du hältst dich von den Dingen, die du hast, fern. Ohne dass du groß deinen Willen mobilisieren musst, ohne dass du dich überwinden musst, ohne dass du dich groß anstrengen musst. Ja? Machen wir ein kleines Gedankenexperiment. Gibt es irgendeine Speise, vor der du sagst, also davor ekelt's mich. Also nie im Leben würde ich das anrühren oder auch nur versuchen zu essen. Gibt es, die Männer haben es schwieriger, weil die essen fast alles, ja, so. Aber doch irgendwie können wir uns schon, falls du Mühe hast, eine Speise zu finden, vor der dir wirklich ekelt, gebe ich dir einen kleinen Vorschlag. Also es gibt Länder, da gibt es so fingerdicke, weiße, geringelte Maden. Und die Leute lieben die bei lebendigem Leibe so, ja, ne? Siehst du, da haben wir den Ekel. Okay, jeder hat jetzt etwas, wovor ihn ekelt, ja? So, stell dir vor, jetzt gleich kommt die Mittagspause, nee, noch nicht, kommt bald die Mittagspause und du triffst den alten Kumpel wieder und sagst, Mensch, lange nicht gesehen, prima, pass auf, die Pause nutzen wir, ich lade dich ein ins Restaurant. Und du bist ganz begeistert, weil du auch hungrig bist. Und dann ist das so ein asiatisches Restaurant mit diesen Dingern hier. Und was machst du dann? Schnell dein Handy raus, SMS an alle deine Freunde. Bitte helft mir, dass ich wieder stehen kann. Ich weiß nicht, ob ich stark genug bin. Also ich brauche jetzt echt Gebetsunterstützung. Könnt ihr mal für mich eine Runde beten, möglichst mit Fasten verstärken, damit ich wirklich standhaft werde, damit ich bloß nicht umknicke und umfalle. Oh meine Güte, das wäre furchtbar, wenn ich hier fallen würde an dieser Stelle. Das brauchst du alles nicht. Du verlässt dich auf deinen Ekel und sagst, nie im Leben. Danke für die Einladung, aber ich habe mich entschieden zu fasten. Und ein andermal. Der Ekel, die Abneigung, die Abscheu hilft dir. Du brauchst keine weitere Unterstützung. Du sagst, nee, nicht für mich. Und das ist, was das Wort Gottes sagt. Das Böse zu hassen, ist der Weg, davon fern zu bleiben. Nicht hingezogen zu sein, nicht zu fantasieren, wie lecker das wäre, sondern das durch und durch in der Klarheit des Wortes zu sehen, es ist gegen Gott, es ist gegen Gottes Wort, es ist gegen Gottes Wesen, es wird mich zurückwerfen, es bringt mir elende Tage und ich mache mir Vorwürfe, warum bin ich überhaupt auf diese Versuchung reingefallen und das hätte ich mir schenken können alles. Und all das können wir umgehen, indem wir einfach sagen, wir lassen uns leiten und wir erlauben dem Heiligen Geist in uns diese Gesinnung Jesu zu bringen. Dank sei Gott, ist lange her, aber es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich getrieben war von einer Gier nach unreinen Bildern, wo ich nachts heimlich, wenn alles geschlafen hat, aufgestanden bin, mich vor den Fernseher gesetzt habe und durch die Kanäle gesprungen bin auf der Suche. Und wie das Wort Gottes sagt, wer sucht, der findet. Ich habe gesucht und ich habe gefunden. Nacht für Nacht habe ich mir Zeug reingetan. Und am nächsten Morgen fühlte ich mich so elend und so schlecht und hatte keine Freiheit, mich an Gott zu freuen. Wenn du unter Verdammnis bist, wenn du weißt, du warst daneben, es ist nicht einfach, da wieder rauszukommen. Aber diese Sucht war da, diese Begierde war da. Und ich war hin und her gerissen und geteilt. Und ich habe gesagt, Gott, was ist das? Und hilf mir. Und wie komme ich aus dem Zeug raus? Und eines Tages, in flagranti, erwischt mich der Heilige Geist. Und er fragt mich, wie kann das sein, dass du als Mann Gottes, der du sogar das Wort verkündigst, wie kann das sein, dass du gefallen hast an Bildern, die so schrecklich sind, die so eklig sind, dass Jesus, dem du vorgibst zu lieben, dafür gestorben ist und du hast gefallen daran? Wie kann das sein? Erkläre mir, wie das möglich ist. Und ich wusste, ich musste eine Antwort geben und die konnte ich nicht so geben. Ich wusste nicht, ja, woran liegt das eigentlich? Wo kommt dieser Widerspruch her? Und ich habe lange überlegt. Und dann kam ich schließlich mit der Antwort, der eigentliche Grund, warum ich so lebe oder gelebt habe, dank sei Gott, das ist lange vorbei und es ist so schön, frei zu sein. Der Grund war, ich kenne Gott gar nicht wirklich. Paulus sagt, da sind Menschen, die geben vor, Gott zu kennen, aber durch ihre Werke verleugnen sie ihn. Das heißt, die Werke zeigen, die kennen Gott gar nicht. Wenn sie Gott kennen würden, dann gäbe es diese Werke in ihrem Leben nicht. Und das war mein Problem. Ich kenne Gott nicht wirklich. Und vor allen Dingen kannte ich nicht den Hass Gottes in seinem Herzen gegenüber das Böse. Das kannte ich nicht. Ja, Liebe Gottes war ein großes Thema, aber der Hass Gottes auf die Sünde. Schon mal gehört, aber erlebt nichts davon. Und das ist was das Wort Gottes sagt. Hebräer 1, Vers 9. Von Jesus heißt es, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit oder Ungerechtigkeit gehasst. Das ist Jesus, der Hass in seinem Herzen hat auf die Sünde, auf die Gesetzlosigkeit. Viele Gläubige kennen nicht diesen Aspekt aus dem Herzen Jesu. Sie beschäftigen sich mit der Liebe Gottes. Aber die Liebe Gottes ist nicht vollkommen und sie wäre nicht echt, wenn Gott gleichgültig wäre gegenüber der Sünde. Weil Liebe heißt schützen, bewahren, Gutes tun, segnen. Aber Sünde zerstört, Sünde trennt von Gott, Sünde bringt Fluch. So wie könnte Jesus gleichgültig sein über diese Dinge? Er könnte niemals. Und wenn er gleichgültig wäre, wäre er nicht Liebe. So, da ist Liebe und Hass im Herzen von Jesus. Und wenn du das mal weitergibst im Gespräch mit anderen Leuten, die schauen, also Gläubige, die schauen dich mit großen Augen an und sagen, was? Hass im Herzen von Jesus? Der ist doch Liebe. Was hast du denn da dir ausgedacht? Sie kennen das Wort Gottes nicht. Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes, den Heiligen Geist. Wir brauchen die Schriften und wir brauchen den Heiligen Geist, um die Schriften uns zu erklären und uns überhaupt auf diese Schriften aufmerksam zu machen. Dieses ganze Thema Gottes Hass auf die Sünde wird in wahrscheinlich den allermeisten Gemeinden zur Zeit in unserem Land ausgeblendet. Man tut so, als gäbe es dieses wichtige Thema in der Bibel nicht. Und wenn dieser Aspekt von Gott nicht verkündigt wird, wo soll der Glaube herkommen? Wo soll die Wertschätzung herkommen? Wo soll diese Tiefe der Anbetung? Wunderbar. Gott hasst das Böse. Gott macht keine Kompromisse. Er sagt nicht, na ja, das müssen wir verstehen. Das ist so und so zu erklären. Gott hasst die Sünde. Und es gibt Dinge in der Bibel, die hasst er. Er hasst Lüge. Er hasst Gerüchte machen und Gerüchte weiterverbreiten. Wie viel Teilung und Trennung geschieht im Volke Gottes, indem wir leichtfertig Gerüchte über andere Leute, über Diener Gottes annehmen und sogar weitergeben. Und uns überhaupt nicht Gedanken machen, was damit passiert. Ganze Bewegungen, ganze Gruppierungen und Denominationen werden vom Segen abgeschnitten, weil sie Lügen angenommen haben. Und sie sind für bestimmte Dienste, die Gott gegeben hat zur Auferbauung des Leibes, überhaupt völlig verschlossen, weil sie Gerüchten glauben, sich nie die Mühe gemacht haben, zu überprüfen, was ist an diesen Gerüchten überhaupt dran. Und Gott hasst das. Lüge, Manipulation, Zauberei, Homosexualität. Gott hasst Homosexualität. Ich habe euch gestern vom Duden erzählt. Ich habe euch ja nur die Hälfte erzählt. Ich muss euch das ganze Zitat einmal zeigen. Da siehst du, in welcher Zeit wir leben und was hier los ist und was auf uns zukommt. Wie definiert der Duden homophob? Eine starke, in Klammern krankhafte Abneigung gegen Homosexualität zu haben oder zu zeigen. Eine krankhafte Abneigung gegen Homosexualität. Nach dieser Definition ist Gott homophob. Verstehst du das? Nach dieser Definition, die unser deutscher Duden sagt, ist Gott homophob. Und jeder, der Gott treu nachfolgen will, kommt in dieselbe Schublade. Es wird nicht mehr differenziert zwischen den Sünder lieben und die Sünde hassen. Sünde, Sünde zu nennen, bringt dich in die Kategorie derer, die krankhaft sind. Lieben, hier wird mit dem Duden und mit vielen anderen Medienartikeln und so weiter eine ideologische Grundlage geschaffen, dass wir zwangstherapiert werden in der Psychiatrie oder mit Drogen oder sonst irgendwas, um wieder normal zu werden, um wieder gesund zu werden. Kannst du das sehen, dass das die Grundlage ist? Irgendwelche Leute, die Gottes Wort nicht achten und kennen wollen, sie beschließen, wer solche Abneigung hat, ist krankhaft. Ja, dem müssen wir ja helfen, sogar gegen seinen Willen. Den sperren wir ein und den kriegen wir schon mit Drogen und mit allen möglichen anderen Mitteln, den kriegen wir wieder auf die Spur. Weil wir wollen ja, dass allen Menschen gut geht. Wir sind ja ein Sozialstaat. Hallo, ihr Lieben. Die ideologischen Grundlagen werden gelegt. Und deswegen ist es höchste Zeit, weil die einzige Chance, durch diese Zeit der Verfolgung, die auf uns zukommt, durchzugehen, ist ganz eng an der Seite des Herrn. Und seinen Schutz zu haben, seinen Segen zu haben, seine Bewahrung zu haben, seine Hilfe in allen Dingen zu erleben. Jetzt ist die Zeit, Gott wirklich kennenzulernen, erleben. Wir haben keine Zeit mehr rumzuspielen. Und deswegen ist dieses Thema so, so, so wichtig. Und wie ich schon sagte, ich bin so glücklich darüber. So, der Grund, warum wir alle möglichen Dinge als Christen in unseren Reihen tolerieren und akzeptieren oder sogar für gut heißen, weil wir Gott gar nicht wirklich kennen. Weil wir ein Imitat haben von Jesus, eine Light-Version, aber nicht den wirklichen, den ungezähmten. Und wenn Hass auf die Sünde in Gottes Herzen ist, und übrigens das, was ich seit 10 Minuten hier veranstalte, fällt unter die Kategorie Hasspredigt. Herzlich willkommen in der Meinungsdiktatur. So, wenn Gott diesen Hass auf das Böse, auf das Sündige in seinem Herzen hat und er ist Gott und er definiert, was böse und was gut ist. Nicht unsere Gesellschaft, nicht unser Staat. Er definiert, was gut und was böse ist. So, wenn das in seinem Herzen ist und wenn wir mit ihm gehen wollen, dann heißt das, wir müssen auf seine Seite treten. Amos 3, Vers 3, wie können zwei miteinander gehen, sie seien denn einig zuvor. Wir müssen mit ihm einig werden. Und da er seine Meinung nicht ändert, müssen wir unsere Meinung ändern. Ist ja logisch. Ich bin der Herr, ich ändere mich nicht. Ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. So, wir müssen uns ändern. Wir müssen mit ihm übereinstimmen. Und nicht nur übereinstimmen, sondern wir müssen so mit ihm ein sein, dass anfängt in uns zu leben, was in ihm lebt. Auch dieser Hass auf das Böse. Ist dir das schon mal bewusst geworden? Es ist dir befohlen zu hassen. Das erzähl mal einem Christen. Wo habe ich das her? Römer 12, Vers 9. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse. Hangt dem Guten an. Und am Ende steht ein Ausrufungszeichen. Was bedeutet das grammatikalisch? Aufgepasst damals in der Schule. Das ist ein Befehl. Nicht eine Frage, nicht ein Wunsch, ein Vorschlag, ein Befehl. Hasst das Böse. Die Bedeutung von diesem Wort würde auf Deutsch klingen, vollends verabscheuen. Einen Horror vor etwas haben, etwas hassen, etwas entschieden ablehnen. Was bedeutet dieses Wort Hass, das Böse? Entschieden ablehnen, einen Horror haben, einen Ekel haben. Ja, hier ist ein Problem. Ekel zu haben ist ein Gefühl. Ein Horror zu haben ist ein Gefühl. Dir wird befohlen, negative Gefühle in Bezug auf Sünde zu haben. Ja, wo kriegst du denn die her? Welchen Knopf musst du drücken, um negative Gefühle in dir hervorzubringen? Es gibt keine Knöpfe. Aber es gibt ein neues Denken und es gibt ein Leben im Heiligen Geist und es gibt ein Gott näher kommen und sein Leben lebt in uns und wir lernen, das zu erleben in uns, was er in seinem Herzen hat. Längst nicht zu dem Ausmaß, wie er es hat, aber doch, es fängt an. Und das beschreibe ich dann näher im nächsten Teil. Noch ein bisschen weiter, um diesen Punkt hier deutlich zu machen, was Furcht des Herrn ist und warum es so wichtig ist, dass wir sie haben. Psalm 97, Vers 10, die ihr den Herrn liebt, hasst das Arge. Und dieser Hass auf das Böse, das ist die Hilfe, die Gott uns gibt, um Versuchung zu widerstehen. Willenskraft reicht nicht aus, um standhaft zu bleiben gegenüber der Sünde. Ich meine, in der Stunde der Versuchung kratz zusammen, was du hast. Aber glaub nicht, dass Sünde durch Willenskraft überwunden wird. Es braucht viel mehr. Es braucht ein Wirken Gottes in deinem Inneren. Es braucht diese Verbindung. Es braucht dieses Bleiben in ihm. Bleibt in mir. Und dann bringt ihr Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Jakobus Kapitel 1. Hier wird im Detail erklärt, wie Versuchung funktioniert und wie man Versuchung überwindet. Und die Bibel macht einen wichtigen Unterschied zwischen Versuchung und Sünde. Aber man kann nicht siegreich sein über Sünde, wenn man nicht gelernt hat, Versuchung zu widerstehen. Weil jede Sünde fängt mit Versuchung an. Ja? Und deswegen beginnt es dort gleich am Anfang. Niemand sage, wenn er versucht wird, er werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und er selbst versucht auch niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust, und jetzt kommt das entscheidende Wort, fortgezogen und gelockt wird. Die Lust lockt uns weg. Was ist Lust? Ist ein angenehmes, schönes Gefühl mit einem Versprechen auf noch mehr angenehme, schöne Gefühle. Das ist Lust. Es gibt böse Lust und es gibt gute Lust. Ja, und hier ist natürlich die Lust zur Sünde gemeint. Und wir werden durch die Lust, die uns angeboten wird, fortgezogen. Fort von was? Fort aus der Gemeinschaft mit dem Herrn. Aus dem Bleiben in ihm. Aus der Verbindung mit ihm. Wir werden überredet oder wir sollen überredet werden zu weichen vom Herrn. Es ist unmöglich, die Gegenwart Jesu zu behalten, Händchen zu halten mit dem Heiligen Geist, in Sprachen zu beten und Gott zu preisen und sich Böses oder Sex, Blood and Crime reinzuziehen aus der Glotze. Du kannst nicht in Gemeinschaft mit Jesus dir das anschauen. Du kannst nicht sagen, oh, sind das nicht herrliche Winter? Findest du dich auch wunderbar? Das kriegst du nie über die Lippen. Du musst in deinem Herzen sagen, Jesus, kannst du mal aus dem Zimmer gehen? Ich brauche mal 2 Stunden für mich alleine. Du kannst dieses Zeug mit ihm zusammen nicht angucken. Es geht nicht, es ist unmöglich. So was will Sünde? Uns wegziehen aus der Gemeinschaft, aus der lebendigen Vereinigung und Beziehung und dem Kontakt mit ihm. Das ist, was Versuchung tut. Die Lust lockt uns weg. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Hier siehst du, ja, diese Einladung, diese Versuchung ist nicht identisch mit Sünde. Etwas muss passieren. Diese Lust muss etwas empfangen. Und wenn sie etwas empfangen hat, dann gebiert sie die Sünde. Nun, was ist das Entscheidende? Was muss die Lust empfangen, damit daraus Sünde wird? Unser Ja, absolut. Wer war's? Super, du darfst jetzt ganz vorne sitzen. Die Lust braucht unsere Einwilligung, dass wir sagen, jawohl, ich mache mit, ich gehe auf diese Party. Ich steig ein. Und das heißt, Jesus, bleib mal hinten, ich komme später wieder. Wir trennen uns vom Herrn. Das Problem ist, dass das in Sekundenbruchteilen geschieht und deswegen die allermeisten Leute Sünde nur im Rückspiegel sehen oder die Versuchung im Rückspiegel und schon gefallen sind. Und wir können und wir müssen diese Kunst lernen, so in Gemeinschaft mit dem Herrn zu bleiben, dass wir Versuchung als Versuchung sehen, bevor wir unser Ja gegeben haben. Bevor da irgendwelche automatischen Dinge in uns abspulen, weil das einfach unser Programm ist, was wir seit Jahrzehnten gelernt haben. Das kommt im nächsten Teil. Wie sieht das dann ganz praktisch aus? So. Lass uns das ganz klar sehen. Wir können geistlich nicht wachsen, wenn wir lernen, Sünde zu überwinden. Und wenn wir Sünde nicht lernen zu überwinden, haben wir null Chance auf Charakterveränderung. Und wir können unsere Berufung nicht erfüllen und in das Wesen Jesu hineinkommen. Das ist unmöglich. So alles beginnt damit. Und das ist besonders wichtig, wenn wir junge Christen trainieren wollen. Wir müssen ihnen klar Handwerkzeug an die Hand geben. Wie lernt man zu überwinden? Wie lernt man dem Geist dieser Welt, der uns immer wieder einlullen will und der uns immer schöne Dinge vorhalten will und Dinge versprechen will, die er dann doch nicht hält, wie wir diesen Versuchungen widerstehen und wie wir lernen, Nein zu sagen. Und statt vom Geist der Welt, vom Heiligen Geist geleitet zu werden. Das kann man lernen. Das muss man lernen. Und in so vielen Gemeinden werden diese Dinge nicht gelehrt. Und die Leute sind entrüstet, wenn dann alles Mögliche passiert an schrecklichen Dingen. Aber keiner sagt, ja, wann haben wir die Neubekehrten jemals gelehrt, stark zu sein, zu überwinden, siegreich zu sein und sich durch die Mittel, die Gott uns zur Verfügung stellt, einfach wirklich rein zu bewahren. Die Bibel lehrt, wie das möglich ist. Und das hat alles zu tun, dass die Furcht des Herrn wirklich unser Punkt wird, unser Platz der Sicherheit und des Schutzes und der Bewahrung. Und darüber werden wir dann heute Nachmittag reden. Halleluja. Herr, wir danken dir für diesen Schatz, die Furcht des Herrn. Und wir wollen auch, dass es unser Schatz wird. Wir wollen bei dir bleiben. Wir wollen nicht weichen. Wir wollen uns nicht abwenden von dir. Wir wollen in dieser Verbindung bleiben mit dir. Wir wollen dich tiefer kennenlernen. Wir wollen dein Wesen kennenlernen. Herr, wir wollen, dass dein Heiliger Geist und das Wort uns freisetzt von allen humanistischen, falschen Zerrbildern und Leitversionen und Lügen über dich. Und dass wir dich erkennen, so wie du wirklich bist. Und je mehr wir dich erkennen, umso mehr werden wir dich schätzen, umso mehr werden wir dankbar sein, was für ein Vorrecht es ist, dass wir an einen solchen Gott glauben können, wie du es bist. Löwe und Lamm, gütig und streng zugleich. Halleluja. Danke, Vater, für Jesus. Danke für die Erlösung. Danke für deine Einladung. Danke für deine Geduld. Danke, dass du uns umwirbst und dass du uns ziehst und lockst und motivieren willst, einfach tiefer hineinzugehen in diese Gemeinschaft mit dir und dich wahrhaft kennenzulernen und von da heraus geleitet zu werden, bewahrt zu werden vor den Fallen des Todes, die der Feind aufgestellt hat. Und du weißt, welchen Weg wir an deiner Hand zu gehen haben, um all diese Fallen zu meiden und stark zu werden und zu überwinden. Aus Gnade, nicht aus unserer Kraft, nicht aus eigener Willensstärke, sondern weil du uns Gnade gibst und die Gnade uns befähigt und stark macht und wir dann anderen helfen können, stark zu werden im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Danke, Herr, danke für deine wunderbaren Angebote, danke für die Furcht Gottes und wir wählen sie. Und danke, dass du uns hilfst. Halleluja. Amen. Amen, Amen, Amen.